Ich glaube, der hat es aufgetankt. Das sollte reichen. Akku ist noch recht neu. Hat man frisch geputzt heute, ne? Dass wenn man den ja nicht benutzt, ne? Dann sieht der immer so schmutzig aus, ne? Und dann dachte ich, oh, mach den mal lieber noch sauber, wenn ich heute zu euch komme, ne? Und das hat sich, denke ich, gelohnt. Ihr könnt genau sehen, ne? Das ist super, aber... Genau. Ja, meine Zeit steht in deinen Händen. Das haben wir gerade gesungen. Und darum soll es heute auch gehen, um die Zeit. Besser gesagt, um einen Aspekt davon, der sehr wichtig ist. Ich möchte gerade da noch ein paar Worte dazu sagen, wie ich darauf gekommen bin. Und ich habe vorhin erfahren, dass ich heute habe ich nur 30 Minuten Zeit. Ja, am Donnerstag, da hatte ich 90 Minuten, aber so lange geht das heute nicht. Und deswegen muss ich hier gleich durchstarten. Und damit ihr seht, ne, das Thema Stille geht es heute. Und ich muss Gas geben, obwohl sich das eigentlich widerspricht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich will dir jetzt danken für die Zeit, die wir hier haben. Ich danke dir, dass du uns begegnest, dass wir ja am Ende dieser Woche vor dich treten können, wieder auftanken können, hier Gemeinschaft haben und ja überlegen dürfen, was es bedeutet, Stille vor dir zu haben, zu genießen, was das überhaupt ist und wie wir vielleicht dahin kommen, Herr, wenn wir das selten spüren und selten erleben. Begegne du uns heute Abend und füll unsere Herzen auf mit deiner Liebe, deiner Gegenwart und deinen Worten, die so kostbar und wertvoll sind. Amen. Ja, das Wort Stille, das weiß nicht, was das bei Ihnen auslöst. Für Gedanken, spontan, wenn Sie das hören. Ja, Stille, ist das vielleicht was Positives, wie ein Waldspaziergang? Ja, ich habe heute gerade erfahren, dass Hessen wohl das größte Waldgebiet Deutschlands hat, anteilig. Das mag ich zu bezweifeln immer noch, weil wer weiß, wie groß der Schwarzwald ist, der weiß, wie klein Hessen ist. Aber ich mache mir lieber heute Abend keine Feinde. Also, was ist Stille? Was Positives, eben wie ein Waldspaziergang, wie ein Ausblick von einem hohen Berg, vielleicht ins Tal, in einer einsamen Winterlandschaft, so wie jetzt, die noch gerade frisch verschneit ist, wo noch keiner durchgelatscht ist, ne? Wo alles frisch und still da liegt. Vielleicht ist das, was Sie mit Stille verbinden. Oder denken Sie, es ist Montagmorgen, ja, wenn Sie sich mal da reinversetzen, 7.30 Uhr, ne? Oh, Gott sei Dank. Kinder sind aus dem Haus, ne? Wenn sie noch Kinder in dem Alter haben, vielleicht ein paar von uns, oder vielleicht haben sie das früher erlebt, ne? Und dann haben sie endlich mal Ruhe gehabt. Oder eher, oh Gott, wieder so ein Preacher, der hier reintanzt und uns was ein schlechtes Gewissen machen möchte über stille Zeit oder so, was ja vielleicht eh zu kurz kommt. Schnell weg hier. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie über Stille nachdenken? Ich glaube, das Thema, das hat so ein bisschen was vom Topfschlagen im Minenfeld. So habe ich das erlebt im Gespräch mit verschiedenen Leuten. Und da frage ich mich, woran kann das liegen? Warum löst Stille, das Wort, bei uns, bei vielen, was ganz Gegensätzliches aus? Positiv, negativ? Woran liegt das? Weil Stille vielleicht etwas Abstraktes ist? Nicht so leicht zu fassen wie ein Glaubensgrundsatz oder wie eine mathematische Gleichung. Ja, 1 plus 1 ist eben 2, da braucht man nicht viel diskutieren. Aber bei Stille, da ist das was anderes. Das definiert auch von uns jeder vielleicht ein bisschen anders. Wir kommen ja gerade noch so rübergeschwappt von der Weihnachtszeit. Ja, und ein bisschen Fernweh nach den ruhigeren Stunden tut sich vielleicht bei dem einen oder anderen von uns noch so auf, nach den ersten 2, 3 Arbeitswochen in diesem Jahr. Diese stille Nacht, heilige Nacht, ne, die klingt so noch nach, die hallt noch so schön bei uns in den Ohren. Ist auch gut so. Doch mit Weihnachtsliedern möchte ich heute nicht quälen oder euer Wissen darüber testen, weil ich weiß, dass es vielleicht auch bei euch Leute gibt oder vermute es mal, die nicht auf diese Art von Musik stehen. Ne? Obwohl so ein kleiner Test, ne? Ich habe ja Menschen erlebt, die haben gedacht, dass Gottes Sohn heißt Ovi, ne? Weil es gibt ja in diesem Lied, ne, stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn Ovi lacht, ne? Und da haben manche echt gedacht, Gottes Sohn heißt Ovi, ne? So als unbeleckter Heide, da kommt man dann schon mal auf so einen Gedanken, ne? Also das denken wir gar nicht mehr, weil wir kennen das Lied schon alle aus unserer Kindheit oder so, die meisten, ne? Aber wenn man das so in der Gegend von Sachsen-Anhalt wohnt, da wo ich herkomme, ne? Da kann man manche Köstlichkeit erleben, ne? Das kann ich euch sagen. Also Stille. Auf jeden Fall, eben die Tage werden bei uns auch wieder langsam länger. Ne? Es ist jetzt schon wieder nicht mehr ganz so früh dunkel. Und das sieht von der stillen Nacht, das stimmt bei uns heutzutage sowieso nicht mehr. Denn der Heilige Abend ist zumindest für die meisten Frauen unter uns alles andere als ruhig. Ne? Das ist einer der hektischsten Tage im Jahr. Am Mittwoch dieser Woche wollte ich mir für das Wochenende und das Thema eben auch für unseren Allianz-Gebetsabend, das war diese Woche, am Donnerstag bei uns in der FEG Maulburg, näher anschauen und vorbereiten. Und eigentlich wollte ich euch heute was ganz anderes hier mitgeben, als das, was heute eben hier schlussendlich bei rauskam, nämlich über Stille zu predigen. Denn da hat mich Gott gepackt und mir das Thema Stille eben aufs Herz gelegt. Und wenn mir diese leise Stimme Gottes begegnet, die ich so kostbar finde, wenn die so spürbar ist und nicht so hörbar wird, dann horche ich gleich auf und dann lausche ich. Ja? Dann fange ich an, ruhig zu werden und versuche das aufzunehmen, was mir Gott sagen will. Weil ich diese wohlvertraute Stimme, die mag ich so, die ist so kostbar. Die liebe ich jedes Mal aufs Neue und trotzdem ist es immer wieder was Faszinierendes. Und diese Kostbarkeiten aus Gottes Schatzkammer zum Thema Stille, die möchte ich euch heute weitergeben. Wenn wir zwei Dinge erreichen am Ende der Predigt, dass wir Stille vielleicht ganz neu als etwas Gottgegebenes erkennen und dass wir sie in unser zukünftiges Leben vielleicht noch ein bisschen mehr integrieren, dann kann ich ruhig schlafen heute Nacht und Sie hoffentlich auch. Für Donnerstagabend hatte ich 6 verschiedene Stationen vorbereitet bei uns in der Gemeinde. Da kamen eben aufgrund der Allianz-Gebetswoche ungefähr so 20 Leute zusammen aus ganz verschiedenen Gemeinden im Wiesental, so heißt die Gegend, wo ich wohne, in Steinen. Und ich wollte Ihnen bewusst einen etwas anderen Abend bieten zum Thema Stille. Und zwar sollten Sie auf ganz unterschiedliche Weise mal 30 Minuten lang ausprobieren, für sich alleine, was Stille bedeutet. Das ein bisschen zu schmecken und wahrzunehmen und ja, das einfach zu machen. Ich hatte 6 Stationen vorbereitet. Und zwar einmal, indem Sie einfach Bilder betrachten konnten auf der Leinwand. Ich hatte hier eine Präsentation vorbereitet. Dann eine Station zum Auftanken mit Kaffee und Kuchen. Einen Dank an jemanden schreiben und ein Merci, so eine kleine Merci-Pralinen dazulegen. Dann ein Ort der Stille, wo man sich über Verletzungen und offene Beziehungen Gedanken machen kann. Dann gemeinsames Gebet zu zweit. Oder einfach Stille im Dunkel und in der Kälte der Nacht bei Kerzenschein. Und ich möchte Sie jetzt ermutigen, sich mal einen Moment die Zeit zu nehmen, sich diese Stationen vor Ihrem geistigen Auge vorzustellen und das bisher Gehörte zu verinnerlichen. Ganz kurz, halbe Minute, mal einfach jeder für sich, mal runterzukommen und schließen Sie mal die Augen am besten, machen Sie es bequem, lehnen Sie sich zurück, stellen Sie sich mal so vor, wie Sie diese Stationen vielleicht erlebt hätten für eine halbe Minute. So schnell geht das. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist, aber ganz kurz, da kann man sich schon reinsteigern. So eine halbe Minute, da kann man schon ein bisschen abdriften und sich da reinnehmen. Ne? Ist gut. Das brauchen wir auch. Und ich möchte uns heute 5 Punkte weitergeben, Ihnen mitgeben, was Stille betrifft. Was Sie vielleicht neu ermutigen kann und Sie auch herausfordert, darüber nachzudenken. Zum Ersten ein Statement, und zwar Stille vor Gott ist elementar in unserer Gottesbeziehung. Vielleicht deckt sich Ihr Alltag mehr oder weniger mit meinem. Das Leben ist oft voll mit lauten Geräuschen und Lärm. Da gibt es oft Termine, Gespräche und Dates, Termine, Nachdenken, Strategien, Planen, S-Bahn fahren, Verkehr, Alarme. Ja, ich denke nur an die S-Bahn heute bin ich auch wieder gefahren, ja, zwischen Steinen, wo ich wohne, und Basel. Ja, und immer wenn diese Tür zugeht, dann piepst das so ständig. Das geht mir so auf die Nerven, das ist total ätzend. Ne? Also ständig hat man Krach und Geräusche um sich rum, ständig will man irgendwas oder das Telefon klingelt oder man unterhält sich, man mit Freunden, dann Internet, ja, die Pop-Ups, die blinken einem so entgegen und alles ist nur noch schrill in unserer Zeit heute. Ne? Und das ist so mein Alltag, den habe ich. Der ist einfach da. Dann hat man Kinder und Schwiegereltern und viele andere Dinge, die einem so ein bisschen die Ruhe rauben im Alltag. Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, Tag ein, Tag aus. Und das schlaucht. Ich weiß nicht, mir geht das so. Mich macht das müde. Und das ist nicht normal, wenn wir das immer haben. das merken wir vielleicht schon gar nicht mehr. Ja, für uns ist dieser Alltag normal, aber nicht das, was sich Gott für uns immer vorstellt. Er möchte, dass wir wahrnehmen, dass wir Menschen sind, die Stille brauchen, die Ruhe brauchen. Wir brauchen das, wir sind Menschen. Wir haben ein Recht darauf, ganz ehrlich, und wir haben auch die Pflicht, uns gut zu versorgen. Ja, Gott hat uns das Recht, aber auch die Pflicht gegeben, dass wir gut mit uns umgehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Stille gehört dazu. Sie ist der Stresskiller Nummer 1. Ja, Stiftung Warntest, vielleicht Prädikat, sehr gut. Wenn man das mal bewerten würde, es lohnt sich. Noch eine Tasse Kaffee dazu, ein Stück Kuchen, ne, wie Sie sich's gerade vorgestellt haben. Perfekt, so wie am Donnerstag. Stille heißt innehalten, ankommen, einfach sein. Und das ist schwierig heutzutage oft. Gott will, dass wir diese Zeit mit ihm verbringen. Er möchte, dass wir uns diese Zeit nehmen. Immer wieder, immer mehr und immer besser vor allem. Das wird besser, wenn man das oft macht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht traurig ist, wenn wir keine Zeit mehr für ihn haben? Ganz allein für ihn und mit ihm. Ja? Und ich rede nicht von mehr Bibel lesen, mehr Gebet, mehr setzen Sie ein, was immer Sie möchten. Ja, bessere Christen werden, mehr Gemeinde vielleicht. Ich rede einfach davon, Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit mit ihm, zum Zuhören, zum Ausruhen, zum Kuscheln, zum sich in die Arme nehmen lassen. Ja, stellen Sie sich vor, Gott will Sie in Ihre Arme nehmen. Das ist verrückt. Das ist so ein Urvertrauen, was nicht auf Menschen beschränkt ist. Gott möchte, dass wir das erleben mit ihm, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Das klingt für mich toll. Ich mag das. Ich erlebe das auch oft, wenn ich das zulasse, wenn ich dahin komme, wenn ich mir die Stille nehme. Der Vater will seine Kinder lieb haben, weil er ist der Schöpfer unserer Träume. Haben Sie noch Träume? Träumen Sie noch? Haben Sie noch Träume, Vorstellungen, Ideen? Wissen Sie, welche Träume Gott Ihnen zeigen möchte, was er sich vorstellt für Sie, für Ihr Leben, für morgen, für heute Abend? Gott möchte uns begegnen. Lassen Sie sich von Gott umarmen. Ich finde das genial, weil das ist ein Teil des Evangeliums. Ja? Evangelium heißt nicht nur, dass wir für Gott da sind und machen und was weiß ich was, sondern er möchte uns einfach begegnen in der Stille. Er möchte uns neu begegnen, uns neu beschenken. Das ist total klasse. Doch Gott schreit nicht in unser Leben hinein, das oft so laut ist, dass wir fast gar nichts anderes mehr hören als schräges Zeug oder schrille Stimmen oder jene behämmerte Türklingel aus der S-Bahn. Wissen Sie, was Gott Ihnen sagen möchte? Jetzt und hier. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber Gott möchte Ihnen das sagen. Und ich möchte Sie ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, zur Stille mit Gott. Dann werden Sie es nämlich erfahren. Und natürlich auch durch die Bibel und durch Menschen, die eben auch unter uns prophetisch begabt sind. Das gibt's auch. Gott spricht auf so verschiedene Weise zu uns. Aber eine ganz besonders wertvolle und kostbare ist eben durch die Stille oder in der Stille. Können Sie griechisch Bibel lesen? Wer kann griechisch Bibel lesen? Kann das jemand hier? Nein? Niemand? Sehen Sie, es ist etwas ganz anderes, die Bibel auf Griechisch zu lesen, als auf Deutsch. Ganz ehrlich, das ist was ganz anderes. Auf Deutsch klingt das meiste aus der Bibel für uns oft gleich. Ja? Besonders dann, wenn der Herr Luther seine Finger im Spiel hatte. Ja? Da merken wir nicht so viele Unterschiede zwischen Paulus und Johannes. Aber wenn man griechisch Bibel liest, dann ist das eine völlige Revolution. Das ist was ganz anderes. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Das wird dann viel lebendiger. Man spürt den Herzschlag viel mehr. Man spürt die Stimmung aus dem ersten Jahrhundert, man nimmt das wahr, man merkt den Unterschied zwischen Johannes und Paulus. Johannes als Fischer hat ganz einfache Worte in seinen Texten und Paulus schreibt ganz viele komplizierte Phrasen. Ja? Und auf Deutsch, da klingt das oft gleich, aber auf Griechisch, da klingt das ganz anders. Und was ich damit sagen will ist, so ist es, wenn wir auf Gottes Stimme hören, die zu uns ganz persönlich spricht. Ich will nicht sagen, dass Bibellesen nicht gut ist, auf jeden Fall ist es gut und wichtig. Und selbst das kommt bei mir oft auch zu kurz, ja, weil ich so viel zu tun habe. Aber die Stimme Gottes persönlich zu hören, in der Stille, wo mein Vater zu mir redet, mich ganz anspricht, individuell zu mir, das ist so, als wenn ich griechisch Bibel lese. Das ist was ganz anderes nochmal. Das ist viel, viel intensiver. Das ist für mich persönlich. Und so möchte Gott mit uns in der Stille sprechen. Vom Vater zum Kind. Ja, das ist total genial. Vielleicht können Sie nachvollziehen, was ich meine. Denn es ist ja nun mal so, die Bibel lehrt uns, dass Gott, dass der Heilige Geist als Person in uns wohnt, in jedem echten Christen. Ja? Gott wohnt in uns. Sind das bewusst? Ich möchte Sie heute herausfordern, wieder mal sich das klar zu machen, diese Basics, diese elementaren Inhalte, was wir eigentlich glauben. Ja? Und wenn ich das Leben, ich will nicht über Antworten herziehen oder kritisieren, aber wenn ich mir das Leben mancher Menschen angucke, bin ich manchmal, okay, hey, ist dir bewusst, dass Gott in dir wohnt, so hektisch und so stressvoll, wie du rumrennst, oder wie ich das manchmal auch selber mache. Gott, der inkarniert, ja, der kommt quasi ins Fleisch, indem er in uns wohnt, so wie Jesus Mensch geworden ist, und der Heilige Geist in uns und der in ihnen. Und dieser Gott, der möchte uns begegnen, der möchte uns in der Stille beschenken, zu uns reden. Und das ist total genial. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, den wir alle gut kennen, nämlich Stille ist oft angefochten, Stille ist angegriffen. Wenn wir das Alte und Neue Testament lesen, dann erfahren wir viel über Gottes Vorstellungen von Stille in der Balance von Arbeit und Leben. Ja, Work-Life-Balance nennt man das heute. Ja? Im Englischen sind so Fachbegriffe aus der Managerwelt, ja, die Work-Life-Balance. Ne? Und Gott hat es erfunden. Seine Vorstellungen, die haben nicht die Schweizer erfunden, ja, die haben Ricola erfunden und extrem gute Schokolade, teure Uhren und die Berge. Gut, das hat Gott auch gemacht, aber das war's dann auch schon bald. Aber die Vorstellungen über Stille, die hat uns Gott mitgegeben. Und schon in den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir, dass Gott einfach chillt, dass er sich ausruht. Ja, Gott ruht sich aus. Er schafft die Welt in 6 Tagen und am 7. Tag ist Ebbe, Feierabend. Da ist Ruhe. Ja, Gott ruht. Und das finde ich so enorm. Gott kann sich das leisten, auszuruhen. Er macht es einfach. Ob er das nötig hätte als omnipotenter Gott, das weiß ich nicht. Und das ist eine ganz andere Frage. Aber Gott ruht sich aus. Und Jesus, der tut es auch. Weil er uns ganz einfach ein gutes Vorbild sein möchte, weil Gott sich an seine eigenen Spielregeln hält. Jesus hat an jedem Tag seines Dienstes viel Zeit mit seinem Vater in der Stille verbracht. Ohne Jünger, ohne Wunder, ohne Pharisäer. Einfach so mit Gott. Der Berliner würde sagen, der hat keinen Finger krumm gemacht, bevor er nicht mit Gott klar war, wa? So würde das ein Berliner ausdrücken, ganz, ganz banal. Aber es stimmt. Jesus hat immer ganz viel Zeit mit seinem Vater verbracht. Und die Leute, die Jesus nach seiner Autorität gefragt haben, denen hat er immer gesagt, ich mache nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Also offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Stille, Autorität und eben Vollmacht für den Dienst, den auch wir tun. Und das ist wichtig, das sollten wir mal ein Augenmerk drauf legen. Jesus hat viel stille Zeit gemacht. Und er hat immer das gemacht, was er den Vater eben tun sieht. Und das sollen wir auch. Doch ganz offensichtlich ticken die meisten unserer Mitgenossen, Zeitgenossen heute ganz anders. Und unsere Gesellschaft eben nach einer anderen Gebrauchsanweisung. Die Schwaben würden sagen, schaffe, schaffe Häuslebauer, ja, von früh bis spät, Arbeit, Stress und Hektik, bis der Arzt kommt. Manchmal wortwörtlich. Immer mehr Burnouts und psychologische Krankheiten gibt es in Deutschland. Allein gestern kam in den Nachrichten, dass die Arbeitnehmerbelastung gefühlt in den letzten 12 Monaten um ganze 4% in Deutschland zugenommen hat. Alleine im letzten Jahr. Ne? Also wenn man jetzt eine Umfrage, eine Studie, haben Leute gemacht, Leute fühlen sich 4% mehr belastet, leistungstechnisch, als im Vorjahr. Und das finde ich sehr alarmierend. Und schaue ich in die Bibel, da finde ich davon nichts. Da höre ich was von Ruhe, von Sabbatzeiten, von Festtagen. Die haben wir auch, aber oft viel zu selten in unserem Leben. Uns fehlt die Stille. Manche Leute, besonders Frauen in Deutschland, brauchen heutzutage oft 2 Jobs, um ihre Familie durchzubringen, wenn sie alleinerziehend sind. Da frage ich mich, wo kann das sein? Ja? Wo kann das sein, dass so viele Leute 2 Jobs brauchen in unserer wohlhabenden Gesellschaft, um sich zu ernähren und ihre Kinder? Ja, das finde ich eine Riesensauerei. Und wir haben so viel Geld auf der Kante. Deutschland ist so reich, dass wir einen Großteil der Schulden der Vereinigten Staaten von Amerika zahlen könnten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja? Wenn wir das gesamte Vermögen, was es in Deutschland gibt, mal zusammenrechnen könnten, dann könnten wir den USA ihre Schuldenlast abnehmen fast, ne? Das ist unglaublich. Und trotzdem gibt es solche Sachen in unserem Leben. Aber viele definieren sich auch über Leistung und über andere merkwürdige Verhaltensmuster, die wir schon in unserer Kindheit mit aufgesaugt haben. Ja? Schaffe Häuslebauer, ne, der Schwabe. Dann nur wer viel schafft, ist angesehen und bringt es zu was. Ja, das stimmt schon, dass man eben auch was leisten muss. Aber eben nicht nur. Ja? Bei uns würde man sagen, wo ich herkomme, wie man ist, so arbeitet man. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr das? Ja, das finde ich so bescheuert, dieser Spruch, der ist so dumm. Der ist so sinnlos vor allem und falsch, weil wenn man nicht mal Ruhe essen darf und wenn man anhand dessen, wie man isst, gemessen wird, wie man arbeitet, ja, dann ist das so ein, das ist so Antreiber, ja, das ist so fürchterlich und das sind so Erschöpfer, ja, das muss man sich mal bewusst machen. Macht euch mal bewusst, was sind diese Sprüche, die ihr mitbekommen habt von zu Hause? Auch wenn ihr schon, ja, viele von euch sind älter. Aber macht euch mal bewusst, was das so für solche Sprüche eben waren. Und das wird dann oft noch schön fromm angepinselt, ja. Auch das kriegt man, haben viele auch noch mitgekriegt. Man bringt das in die Gemeinde rein, man bringt das in sein ganzes Leben rein und es wird dann eben noch schön präsentiert. Ja, ich muss ja noch hier und da mitarbeiten, noch ein Arbeitskreis, noch einen Abend mehr weg von zu Hause, ja. Viel, viel, viel. Und irgendwann ist eben die Luft raus. Obwohl man es eben eigentlich auch kaum noch schafft. Aber es muss gehen. Immer weiter. Los. Vorwärts. Du musst. Stress. Das ist zu hinterfragen. Und wir merken, ne, wenn wir nicht ganz schon alles abgeschaltet haben und zerstört haben, dann merken wir, wieso die innerlichen Alarmglocken in uns angehen. Ne? Das hat uns Gott auch mitgegeben. Wenn wir uns dann mal Zeit nehmen, dann melden sich so innere kleine Sensoren, die sagen, hey, jetzt wäre eigentlich Zeit mal jetzt runterzukommen, das Hamsterrad mal zu verlassen und sich auszuklinken. Und viele von uns merken das schon gar nicht mehr. Ich will nicht sagen, nicht unbedingt Leute hier bei uns, aber in unserer Gesellschaft, weil sie das schon abgeschaltet haben. Sie haben schon diese Alarmsensoren zerstört. Und da frage ich mich, was läuft hier für ein Spiel ab? Ja? Da spüre ich eine andere Handschrift als die des Schöpfers. Da wirkt nämlich ein Erschöpfer. Ja? Jesus nennt ihn den Räuber, den Dieb und den Mörder in Johannes 10. Der Teufel versklavt uns, er will uns antreiben, er will uns umbringen. Er will schlachten. Er nutzt falsche Überzeugungen, religiöses Zeug, das gut klingt, und falsche Verhaltensmuster, um uns in der Welt auszubeuten und zu schlachten. Das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, wie der Feind tickt, was der Feind möchte, denn erst können wir etwas dagegen machen und können auch zur Stille kommen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Ruhe und Stille sind nämlich erlernbar, und zwar in jedem Alter. Wir können das auch heute lernen. Und Gott möchte da auch bei uns, wenn es nötig ist, eine Transformation, eine Veränderung herbeiführen und möchte uns dabei helfen. Und das ist die gute Nachricht wieder. Wir können eben immer lernen, Veränderung ist möglich. Ich möchte Sie heute ermutigen, sich genau darüber eben klar zu werden, welcher solcher Sprüche und andere unbarmherzige Antreiber Sie aus Ihrer Kindheit oder aus ihrer frommen Laufbahn geerbt haben. Nehmen Sie sich einmal oder so oft wie möglich Zeit. Setzen Sie sich hin, machen Sie sich eine Tasse Kakao oder einen Tee oder einen Kaffee, was Sie mögen, und schreiben Sie mal diese Sprüche auf. Alle. Ja, das lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich mal diese alten Verhaltensmuster alleine auf Stille bezogen mal anzugucken. Dann werden Ihnen noch ganz andere Dinge einfallen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das lohnt sich wirklich. Ja, machen Sie das mal. Und dann gehen Sie zu Ihrem Seelsorger oder Pastor oder wen auch immer Sie als Vertrauensperson haben und besprechen diese Dinge. Und dann lesen Sie mal die Bibel, vielleicht auch zusammen mit anderen Leuten, und dann gucken Sie sich das mal an, wie Gott sich das vorstellt. Wo er Sie bestätigt und wo er Ihre Anschauung und Ihre Weltsicht hinterfragt. Und da wissen Sie, wo Sie sich korrigieren können. Also Stille beginnt nicht erst in der Praxis, sondern vor allem mit der Theorie. Gott meint es durchweg gut mit uns und das umfasst alle Lebensbereiche, auch die Stille. Und wie wir schon vorher gehört haben, lohnt es sich darüber, ganz neu nachzudenken, denn Gott möchte uns neu begegnen, vielleicht auf eine Weise, die Sie noch nie vorher erlebt haben. Ja, haben Sie schon mal diese Stimme Gottes wirklich für sich gehört? Haben Sie schon mal gehört, wie Gott zu Ihnen persönlich spricht? Ich möchte Ihnen das ans Herz legen. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Das ist eine Schatzkammer. wenn Gott mich als sein Kind persönlich anspricht, wenn er mich umarmen kann, eben das. Ich wiederhole das gerne, weil das wichtig ist, weil das ist das Innerste, das ist das Elementarste in der Beziehung, die wir zu Gott haben. Das ist was Kostbares. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch mindestens genauso wichtig wie das, was wir für Gott tun. Wie übt man Stille nun praktisch ein? Allein die Schritte, die wir schon gehört haben, unsere Sehnsucht und vielleicht auch der Wille nach der Stille sind die ersten Schritte in die richtige Richtung. Aber sie reichen nicht aus, wenn wir das nicht praktisch machen, wenn wir Stille nicht tatsächlich üben und ihr Raum geben. Und genau darauf kommt es oft an, dass wir das tun. Ja, und daran scheitert es auch oft, zumindest bei den Leuten, die ich kenne und auch bei mir oft. Ich muss mich immer wieder selber daran erinnern und mich hinterfragen. Sehen Sie, ich bin ein Mensch, man nennt das hochsensibel. Ja, ich bin ein hochsensibler Mensch, das heißt es nicht, ich fange jetzt schnell an zu weinen, wenn mir irgendjemand was Böses macht, sondern Hochsensibilität ist eine Veranlagung. Und das ist, da läuft was im Kopf ab, ne? Das hat was mit Botenstoffen im Gehirn zu tun. Und Sie können sich das ungefähr so vorstellen, nehmen Sie mal die Umwelteinflüsse, die auf Sie pro Tag so einwirken, und dann verdoppeln Sie mal das im Prinzip. Dann können Sie sich so ungefähr vorstellen, was auf mich so einwirkt, ja? Und deswegen brauche ich ganz viel Zeit, um runterzukommen. Ich brauche Zeit in der Stille, um diese ganze Geräuschkammer, die sich bei mir so oft in der Seele füllt, die brauche ich wieder, um die auszugleichen. Ich muss diese ganzen Eindrücke verarbeiten und dafür brauche ich Stille. Das ist wichtig. In der Ruhe liegt die Kraft und das trifft auf uns zu. Sie können sich selber fragen, wie es Ihnen so geht, was ist bei Ihnen, wie Sie mit der Stille umgehen und was für Umwelteinflüsse auf Sie einwirken. Und oft ist die Stille in meinem Leben zu kurz gekommen bisher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss es wieder neu lernen. Zwischen Wollen und Tun liegen oft Welten, die wiederum durch Muster getrennt sind, ja, durch Verhaltensmuster, die sich äußern in Fragen wie, ja, verpasse ich denn nicht etwas, wenn ich das mache, ja, verpasse ich Gemeinschaft, verpasse ich Freude, verpasse ich Spaß, Gesellschaft, Einfluss, kann ich nicht da noch ein bisschen Geld verdienen oder dort noch ein bisschen mehr machen, um mein Ansehen aufzupolieren, das sind so Fragen, da fängt das wieder an, da muss ich wieder hinterfragen, was hindert mich daran, tatsächlich mir die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen? Das ist diese Hamsterräder, die sind so wichtig. Ich muss mir das bewusst machen. Und ich kann wieder lernen von Gott, was es bedeutet, ihr es eben anders zu tun. Wir haben nur einiges von dem gehört, was Gott in Bezug auf Stille möchte. Die Bibel sagt noch viel mehr darüber aus, was Gott für unser Leben will. Und er will uns in der Stille sagen, was er speziell jetzt und in der Zukunft für mein und ihr Leben möchte, was er denkt. Er will, dass wir seinen Herzschlag spüren, seine unmittelbare Nähe. Und diese Stille ist eben diese Schatzkammer, von der uns der Teufel so weit wie möglich fernhalten möchte. Ich möchte Sie ermutigen, suchen Sie diese Schatzkammer immer wieder auf. Lassen Sie sich von Gott beschenken. Und das ist am Anfang nicht leicht, wenn man das nicht gewohnt ist, wirklich Stille zu haben, mal wirklich sich Zeit für sich zu nehmen, wo nichts einen beeinflusst, mal das Fernseher ausmachen, Radio aus, Computer aus, Telefon rausziehen, Handy aus. Da gibt's so viele, es gibt so viele Störquellen in unserem Leben, ja, wenn man wirklich still wird, Stille hat. Vielleicht sogar mal hier, nehmen Sie sich mal einen Schlüssel von diesem Gemeinderaum und setzen Sie sich einfach mal hier hin, wenn Sie nichts anderes haben an Möglichkeiten. Oder eben, wenn Hessen so viel Waldgebiete hat, dann krümeln Sie sich mal für eine Weile in den Wald zurück, da wo es einsam ist. Da wo keine Stadt mehr ist, da wo Sie keine Straßen mehr hören. Und lernen Sie einfach still. Fangen Sie an, die Stille zuzulassen. Und Sie werden merken, das ist am Anfang ganz hart. Da kommen tausende Gedanken durch unseren Kopf. Tausend Sachen, an die wir denken. Tausend Dinge, die noch zu tun wären. Tausend Informationen, was weiß ich, die wir alle gehört haben. Nöte, Sorgen, Probleme. Das steckt dann so in uns auf. Denn wenn wir frei werden von äußeren Umwelteinflüssen, dann fangen diese Dinge an, aus unserer Seele aufzusteigen und ins Bewusstsein zu kommen. Und ich möchte Ihnen Mut machen, das zuzulassen und damit zu Jesus zu gehen. Und da greift für mich der Vers am meisten, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, das greift da. Jesus sagt, werft eure Sorgen, werft eure Lasten auf mich ab. Dort sind sie gut aufgehoben. Und wenn sie das mal gemacht haben, wenn sie merken, das funktioniert, wenn sie merken, dass Jesus dasteht und offene Hände hat und sagt, hey, wirf doch mal lass deinen ganzen Alltag jetzt bei mir ab. Hier kannst du sein. Hier brauchst du nichts mehr leisten. Hier brauchst du mir nichts vormachen. Hier brauchst du dir nichts vormachen. Hier brauchst du anderen Leuten nichts vormachen. Hier bist du bei mir. Ich kenne dich. Bis ins Tiefste deines Herzens. Dann können sie Vertrauen fassen und können den ganzen Müll einfach oder die ganzen Sachen, nicht nur den Müll, bei Jesus hinlegen und zur Ruhe kommen. Das ist herrlich. Wenn sie das öfters machen, dann werden sie schnell lernen, wie gut das tut. Wenn sie lernen, einfach bei Jesus alles abzugeben. Das ist die eine Sache. Es ist wirklich gut, die ganzen Einflüsse einfach mal vor Jesus hinzulegen, auszubreiten. Unsere Seele atmet auf, wenn es ruhig ist, wenn es ruhig wird. Wir lernen uns besser wahrzunehmen, wir lernen auch die einfachen und natürlichen Dinge wieder zu schätzen. Ja? Ich habe das jetzt auch gehabt. Für mich waren die letzten Wochen auch ein bisschen ruhiger. Und ich habe das mal geschätzt, einfach rauszugehen in Winterlandschaft, auf dem Weg, wo keine Autos sind, wo keine anderen Leute sind, einfach mal einen Baum zu betrachten für ein paar Minuten. Ja, das ist gar nicht so einfach am Anfang, wenn man denkt, oh, ich müsste das noch machen und dieses und jenen noch anrufen und dort noch eine E-Mail hinschicken. Betrachten Sie den Winter. Einfach mal so. Machen Sie, was Ihnen gut tut. Sie werden Dinge entdecken und Ihnen werden Dinge einfallen, die gut sind für Sie. Gott möchte, dass wir still werden vor ihm. Der Kolosserbrief sagt uns, dass wir bereits mit Jesus an die himmlischen Orte versetzt sind. Und das meinte ich, wenn ich vorhin gesagt habe, Gott möchte, dass wir ihm in seiner Schatzkammer begegnen. Das ist eine Wahrheit. Wir sind schon in Christus an die himmlischen Orte versetzt. Sie haben schon Zugang zum Thronsaal Gottes. Ganz praktisch, ganz wirklich in der geistlichen Welt. Auch wenn wir das noch nicht sehen. Ich möchte Sie ermutigen, machen Sie sich über diese Wahrheiten, die tiefer gehen als Elementaries, machen Sie sich darüber Gedanken. Ja, Gott möchte Ihnen ganz neue Dinge zeigen, die Sie vielleicht noch nie wahrgenommen haben. Ich glaube daran und ich weiß es, weil ich es erlebt habe und weil es die Bibel sagt, es deckt sich mit dem, was in der Schrift steht. Punkt Nummer 4, die Stille offenbart unser Innerstes. Haben wir diese Antreiber von vorhin, was wir gehört haben, entlarvt und die Stürme haben sich in unserer Stille, in unserer Seele gelegt, so offenbaren sich neben ganz vielen tollen Dingen auch zwei weitere faszinierende und wichtige Phänomene. Das erste ist, wir kriegen einen Zugang zu unserem inneren Kind. Haben Sie das schon mal gehört, das innere Kind? Können Sie damit was anfangen? Das sind ursprüngliche Überzeugungen, die wir mitbekommen haben aus unserer Kindheit, Ursprünglichkeiten. Das kann sein, die Freude, wenn wir auf einer Schaukel gesessen haben, wenn wir Karussell fahren. Alles Dinge, die wir früher gerne gemacht haben, die werden auf einmal wieder sichtbar. Können Sie jetzt noch mehr verstehen, warum es dem Teufel so viel bedeutet, uns davon fernzuhalten? Gott sagt, ich möchte, dass ihr werdet wie die Kinder. Und dieses innere Kind, das hat jeder Mensch in sich drinne. Und wenn Sie Zugang zu diesem inneren Kind bekommen, dann können Sie das gut versorgen. Das hat jeder Mensch in sich. Das ist nichts was Kindisches, sondern das ist diese Ursprünglichkeit, zu der wir auch wieder zurückkommen sollen. Jesus möchte uns dahin führen. Er möchte, dass wir dieses innere Kind, was sich dann auch wieder meldet, was Sie vielleicht schon viele Jahre nicht mehr gespürt haben oder vielleicht noch nie gespürt haben, wenn Sie schon lange erwachsen sind und wie ein Erwachsener ticken, er möchte uns dahin führen, dass wir selber Zugang bekommen zu diesem inneren Kind. Das finde ich so faszinierend. Wer hat das schon mal erlebt? Kann das jemand verstehen, was ich sage? Verstehen Sie, was ich meine? Machen Sie sich auf die Reise. Es wird eine gute Reise. Ich möchte Sie wirklich motivieren dazu. Und ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass wir uns unseren Sünden stellen müssen. Wenn wir oft viel zu tun haben, viel Stress haben, dann haben wir keine Zeit, uns mit unseren Sünden zu beschäftigen. Wenn wir aber in die Stille gehen, dann tauchen auch diese Sachen aus unserer Seele auf und Gott kann uns dann damit konfrontieren. Ich möchte Sie ermutigen, dem Raum zu geben. Auch Verletzungen kommen da hoch. Verletzungen, die vielleicht schon ganz alt sind. Verletzungen auch aus der Kindheit. alte Verhaltensmuster wieder, alte Sünden, die nicht bereinigt wurden. Sie werden auftauchen in unserer Seele, geht nichts verloren, was da ist und nicht heil geworden ist. Gott möchte uns heilen, umfassend. Und der Teufel möchte das verhindern. Ich lege diesen Gegensatz bewusst ganz oft dar, weil das sind ganz, ganz wichtige Dinge, über die ich vorher auch nie was gehört habe. Aber ich habe gelernt, auch im Gespräch mit meinen Seelsorgern, wie wichtig diese Dinge sind. Und ich möchte es Ihnen wirklich ans Herz legen, das auszuprobieren. Ich kann Ihnen ganz viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich durch die Stille gelernt habe, wo mich Dinge tief verletzt haben. Dinge, die alt sind, Dinge, die neu sind, wo ich Sünden hatte, wo mich dann Menschen verletzt haben. Und wo ich angefangen habe, auf Menschen zuzugehen, Schritt für Schritt Beziehungen zu ordnen, Beziehungen darzulegen, Beziehungen und eben Sünden anzusprechen, Vergebung auszusprechen. Das war ein Prozess von bisher 2 Jahren. Ja, das ist eine Menge Arbeit und das lohnt sich. Es sind viele Beziehungen in meinem Leben wieder heil geworden, wo mich Menschen verletzt haben. Und heute kann ich auf Menschen zugehen, wo ich es mir vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren noch nicht vorstellen konnte. Gott begegnet uns in der Stille. Und da ist viel Raum für Veränderung. Ich komme langsam zum Ende, möchte Ihnen noch einige Tipps und Ergänzungen mitgeben. Und zwar, wenn Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen fürchten, dass es zu ruhig um Sie wird. Stille ist was Aktives. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist nicht statisch. Das muss auch nicht immer gleich sein bei jedem, ja? Fangen Sie an mit den Dingen, die Ihnen gut tun. Machen Sie sich einfach mal eine Kerze an. Ja? Machen Sie sich eine Kerze an, setzen Sie sich hin, beobachten Sie die Kerze. Von mir aus eine Tropfkerze. Ja, manche Leute lieben so Tropfkerzen, die brennen dann ganz schnell runter, die tropfen dann und machen so ganz tolle Bildnisse, aber es ist leise. Was weiß ich, ganz verrücktes Zeug, was Ihnen einfach ein bisschen hilft, runterzukommen. Ja, da schauen Sie sich mal einen Blumenstrauß an. Ich habe letzte Woche einen Blumenstrauß geschickt bekommen. Und ich freue mich jeden Tag dran, verstehen Sie? Das sind so diese Kleinigkeiten, ja? Die Menschen, die streben heute oft nach so hohen Dingen. Aber wenn man wieder lernt, sich an kleinen Dingen zu freuen, und wenn es eine Blaumeise ist, die gerade an diesem Vogelfutter knabbert, was ich ihr rausgehängt habe, dann lernt man auch wieder zu schätzen, was große Dinge sind. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, ja? Freut euch an den kleinen Dingen, versorgt euer inneres Kind. Machen Sie die Dinge, die Ihnen gut tun. Denn Stille ist auch sensorisch. Das hat was mit den Sinnen zu tun. Stille, die kann man hören. Ja? Ich kann wirklich hören in der Stille, was Gott zu mir sagen will. Ich kann fühlen. Ich kann mir manchmal meine Lieblingsdecke über bis zum Hals ranziehen und mich an den Heizkörper ranschmiegen. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, die Dinge, die mich bewegen. Sie kennen mich nicht, aber ich erzähle einfach mal ein bisschen aus meinen Erfahrungen. Das tut gut. Ja, ich kann mir einen Tee kochen und ich kann den Duft riechen, ich kann den Tee schmecken, ich kann das wahrnehmen. Diese Einfachheit, das ist was Herrliches. Das hat nichts Mystisches oder was Katholisches oder was mit Mönchtum zu tun. Aber was Stille betrifft, ich denke, da können wir eine Menge lernen von diesen Leuten. Stille ist sensorisch. Und Stille kann verändern. Und zwar die Gemeinde und auch die Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, das können Sie selber rausfinden. Wenn wir Menschen kennen in unserer Gemeinde, die zu wenig Zeit haben, weil ständig die Kinder da sind oder weil ständig viel Arbeit ist, dann gibt es ganz sicher auch Menschen, die zu viel Zeit haben und sich vielleicht einsam fühlen. Und das hat mit Stille vor Gott dann wiederum nichts mehr zu tun. Einsamkeit ist abzugrenzen von der Stille. Aber vielleicht kann man aufeinander zugehen und Arbeit teilen, ja? Vielleicht können die Leute, die einsam sind, den Leuten, die zu viel zu tun haben, was abnehmen, einfache Arbeiten verrichten, ja? Das klingt vielleicht banal, aber ich möchte, dass Sie sich darüber mal Gedanken machen als Gemeinde, vielleicht auch als Hauskreis. Wo kann man sich hier unterstützen? Wo kann man anderen Leuten, dadurch, dass man Arbeit abnimmt, die Möglichkeit geben, sich mal für eine Stunde oder zwei zurückzuziehen und einfach eben in diese Stille reinzukommen. Und wenn wir das als Gemeinde anwenden, dann ist es unermesslich, was das auch auf unsere Gesellschaft bedeuten kann, wenn wir wieder anfangen, als Gemeinde auch unsere Region zu verändern, indem wir auf Menschen zugehen, die zu wenig Zeit haben, ja, Wenn hier Menschen sind, ältere Leute, die sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, ich habe Zeit, ich habe Begabung, ich habe früher mit Kindern gearbeitet, ich kann mir vorstellen, mal einer jüngeren Frau, einer Nachbarin, einfach mal für ein paar Stunden die Kinder abzunehmen, damit die mal Zeit für sich hat. Ja? Ich möchte sie ermutigen, anzufangen, darüber nachzudenken, wie kann Stille auch durch die Gemeinde für andere praktisch werden und auch zum Segen werden. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, die Punkte. Stille ist elementar in unserer Gottesbeziehung. Wir brauchen sie, um aufzuatmen, um uns bewusst zu werden, wer und was wir vor Gott sind. Stille ist angefochten. Wir haben einen Feind, der Stille verhindern will und der nicht will, dass wir frei werden. Frei von alten Verhaltensmustern, frei von alten Verletzungen, frei von Stress und Hektik, frei für die Ruhe, die Gott uns zugesteht als seinen Geschöpfen. Stille ist erlernbar, das haben wir auch gehört. Es gibt verschiedene Wege, sie zu praktizieren. Und Stille offenbart unser Innerstes bis hin zu unserem inneren Kind und zu unserer Schuld. Ich möchte noch beten zum Abschluss, möchte auch nachher Gespräch anbieten. Wenn jemand was austauschen möchte und Fragen hat, der kann gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit hier. Ich danke dir, dass wir uns heute Gedanken machen konnten, was Stille alles beinhaltet und wohin sie führen kann. Und Herr, ich bete für uns alle, dass du uns neu ansprichst, dass du uns ganz neu begegnest, dass wir das, was wir gehört haben, lernen, vielleicht umzusetzen, mitzunehmen. Ich bitte dich, Herr, dass es nicht nur beim Verstehen bleibt, sondern auch beim darüber nachdenken, was kann ich von dem, was ich heute gehört habe, hier umsetzen in meinem Alltag. Und ich danke dir, dass du in deiner unendlich großen Liebe ganz neue Wege für jeden Einzelnen hier bereit hast, uns anzusprechen, uns Dinge aus deiner Schatzkammer zu geben, an die wir vielleicht bisher nicht mal gedacht haben oder die wir nicht mal möglich gehalten haben. Begegne du uns neu, Herr, in der Stille und an dem Ort, zu dem du uns führen willst, an deiner Hand, als deine Kinder. Amen. Amen.